Gemeinde. Vermutlich war zu nachtschlafender Zeit niemand da, der es zufällig beobachtet hat. Aber wäre in dieser Nacht in den frühen Morgenstunden jemand runter zum Fluss gegangen, er wäre Zeuge einer ganz bemerkenswerten Szene geworden. Drei Männer am Fluss, zwei von ihnen mit zerschlissenen Kleidern, darunter und auch an Kopf, Händen und Füßen sind schwere Striemen von Stockschlägen zu sehen. Der dritte Mann, groß, kräftig, er macht einen einfachen Eindruck, grobschlächtig, er ist nicht verletzt. Die beiden verletzten Männer legen vorsichtig ihre Kleider ab. Jede Bewegung schmerzt und wo der Stoff die Wunden berührt, da klebt er darin fest und das wollen sie vermeiden. Dann gehen die drei gemeinsam einige Schritte ins Wasser, hocken sich hin. Der dritte reinigt die Wunden der Verletzten. Auch er geht mit großer Vorsicht vor. So eine behutsame Behandlung hätte man diesem groben Mann vielleicht gar nicht zugetraut. Liebevoll wirkt das, was er tut, richtig sorgfältig. Gelegentlich geben die beiden Verletzten einen Seufzer von sich. Es dauert eine Zeit, bis die Wunden behandelt sind. Ein Wortwechsel schließt sich an. Einige Worte kommen auch rüber ans Flussufer, sind zu hören. Ja, gerne, jetzt sofort. Warum auch nicht? Hier ist doch Wasser. Dann legt einer der Verletzten seine Hände auf den dritten, eine Hand zwischen die Schulterblätter, eine vorne an den Brustkorb und er führt ihn rückwärts, bis er fallend unter Wasser taucht, mit Haut, Haaren und Nasenspitze. Gleich hebt er ihn wieder heraus und die drei Männer fallen sich glücklich, aber immer noch vorsichtig, in die Arme. Was für eine bemerkenswerte Begebenheit hier am frühen Morgen am Fluss Angites in Philippi. Was ist geschehen, hätte sich ein Beobachter wohl gefragt. Wovon bin ich hier gerade Zeuge geworden? Und er wäre neugierig geworden, darauf die ganze Geschichte zu hören. Wir haben die Möglichkeit dazu. Sie steht in Apostelgeschichte 16. Ich lese ab Vers 23. Nachdem Paulus und Silas viele Schläge erhalten hatten, ließ man sie ins Gefängnis werfen. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie besonders gut zu bewachen. Er führte den Befehl aus und brachte sie in die hinterste Zelle. Dort schloss er ihre Füße in den Holzblock. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder für Gott. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. Da sprangen alle Türen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf gerissen. Als er sah, dass die Gefängnistüren offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, dass die Gefangenen geflohen waren. Aber Paulus schrie laut: "Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier." Der Wärter rief nach Licht. Er stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte: "Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde?" Sie antworteten: "Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet und mit dir deine ganze Hausgemeinschaft." Und sie verkündeten ihm und allen anderen in seinem Haus das Wort des Herrn. In dieser Nacht, noch in derselben Stunde, nahm der Wärter Paulus und Silas zu sich. Er wusch ihnen die Wunden aus. Dann ließ er sich umgehend taufen mit allen, die bei ihm lebten. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und lud sie zum Essen ein. Die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatte. Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, erzählt in diesen Versen von einer wundervollen, wunderhaften Gefangenenbefreiung. Freiheit, Das ist das Thema, das sich durch den ganzen Text wie ein roter Faden zieht. Nicht nur in diesem Moment, als die Erde bebt und auf wundersame Weise Türen aufspringen und Fesseln abfallen, handelt die Erzählung von Freiheit. Und auch schon die Vorgeschichte ist eigentlich eine Befreiungserzählung. Was ist passiert? Warum werden Paulus und Silas eigentlich in Haft genommen? Was ist eigentlich die Stunden vorher los gewesen? Was ist ihr Verbrechen? Sie befreien im Namen Jesu Christi einen Menschen. Als Paulus und Silas die Stadt Philippi besuchen, lebt dort eine Frau, eine Sklavin. Sie ist besessen von einem Geist, der wahrsagen kann. Und was vielleicht wie so eine interessante, spannende Fähigkeit erscheinen kann, wird dieser Frau zur Qual. Der Geist treibt sie. Sie muss wahrsagen. Was für eine Last, wenn man Menschen Dinge sagen muss, die sie vielleicht überhaupt nicht hören wollen. Aber dieser Geist gehorcht der Frau nicht. Sie kann nicht entscheiden, wann und wo sie weissagt. Sie wird von ihrem Geist getrieben. Sie ist unfrei, rastlos, besessen. Was für ein erbärmliches Leben. Die Herren, deren Sklavin sie ist, haben längst entdeckt, welches Geschäftspotenzial sich damit verbindet. Sie verdienen gut an ihrer Sklavin und ihrem Geist. Sie lassen sich bezahlen für ihre Vorhersagen und die Leute zahlen, die finden das offenbar spannend. Diese Frau ist besessen von dem Wahrsagegeist, der sie antreibt, und sie ist im Besitz von diesen harten, erbarmungslosen Herren, die skrupellos Geld mit ihrer Besessenheit verdienen. Was für eine schreckliche Abhängigkeit, direkt zweifach. Wir können uns gar nicht vorstellen, was für ein Leben diese Frau leben muss. Als Paulus und Silas in die Stadt kommen, treibt der Geist die Frau den beiden Neueinkömmlingen hinterher. Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie verkünden euch den Weg zur Rettung. Das ruft sie immer wieder aus. Und das ist ja auch richtig, aber sie ruft es nicht einmal, zweimal oder zehnmal. Über Tage folgt sie Paulus und Silas und schreit und schreit und schreit. Sie schreit etwas von Rettung und gerade das Schreien erweckt doch den Eindruck, dass diese Frau so überhaupt nicht gerettet ist. Das ist schwer zu ertragen, die Verfolgung durch die Frau, ihre ständige Schreierei und das schwere Schicksal der Besessenen, die so menschenunwürdig von ihrem Geist getrieben und von ihren Herren verkauft wird. Paulus und Silas befehlen dem Geist im Namen Christi, aus der Frau auszufahren. Und das tut er. Christus muss er gehorchen. Freiheit. Endlich Ruhe. Welche Last fällt von der Frau ab? Endlich hat die Rastlosigkeit ein Ende. Sie kann wieder selbst über sich und ihre Sinne bestimmen. Gott sei Dank. Die Herren erkennen schnell, was sich da abgespielt hat. Die beiden Neuankömmlinge haben sie ihrer lukrativen Einnahmequelle beraubt. Sie sind verärgert. Sie schleifen Paulus und Silas vor die Stadtrichter, klagen sie an. Diese Leute hier, die verkünden fremde Sitten, die für uns Römer überhaupt nicht akzeptabel sind. Und die Herren können auf einen gewissen Einfluss bauen, den sie in der Stadt haben. Schnell wird ihrem Anliegen stattgegeben. Paulus und Silas werden mit Stöcken misshandelt. Dann werden sie in die Obhut des Kerkermeisters übergeben. Der soll sie wegsperren. In die hinterste Zelle bringt der Kerkermeister die Gefangenen. Im Keller, unten ganz hinten. Er will ganz sicher gehen, denn seine Herren sind brutal. Wie bereitwillig sie Gewalt anwenden, das sieht er ja jedes Mal, wenn sie Gefangene prügeln und foltern. Und sie werden nicht zögern, mit ihm genauso umzugehen, wenn er versagt. Der Kerkermeister bringt seine Gefangenen in die Zelle, legt sie in den Holzblock und kettet sie dort fest. Das wird wohl reichen. Er kann sich zur Ruhe legen und hoffen, ein paar Stunden zu schlafen. Paulus und Silas könnten in ihrer Lage verzweifeln. Sie hätten Grund genug, aber sie wollen nicht. Sie stemmen sich dagegen. Sie beten zu Gott, denn sie glauben, dass er auch an diesem Ort bei ihnen ist. Sie hört und sie sieht. Gegen Mitternacht beginnen sie sogar Lieder zu singen, die sie aus den Versammlungen in der Gemeinde kennen. Sie fühlen sich verbunden mit den anderen Gläubigen, die jetzt an sie denken und bestimmt auch für sie beten. Woher nehmen Paulus und Silas diese Freiheit, dass sie in der trostlosen Lage ihrer Haft und unter Schmerzen Loblieder anstimmen? Wie das ist, kann wahrscheinlich niemand von uns nachempfinden. Hat es sie große Überwindung gekostet, Gott in dieser Lage auch noch ihr Vertrauen zu schenken? Oder war es das Selbstverständlichste auf der Welt, weil ihnen ja gar nichts anderes blieb, als zu Gott zu beten und ihm alles in die Hände zu legen? Mehr konnten sie ja nicht machen. Die anderen Gefangenen können sie hören. Sie wundern sich, dass die neuen Mithäftlinge zu singen beginnen und dass ihnen zum Singen zumute ist. Ärgern sie sich wohl über die Ruhestörung oder machen ihnen die Gesänge der Fremden etwas Mut? Da bebt auf einmal die Erde. Das ist nicht ungewöhnlich in dieser Gegend. Da gibt es häufiger Erdbeben, das kommt vor. Das Beben erschüttert die Zellentüren, sie springen auf. Und dann fallen den Gefangenen die Ketten von Händen und Füßen, der Holzblock springt auf, sie sind frei. Das ist ein Wunder. Ich kann diese Erzählung nur lesen und über dieses Wunder staunen, wenn ich gleichzeitig auch an die Menschen denke, die dieses Wunder nicht erleben. Menschen, die ebenfalls für ihren Glauben, für ihre Religion oder wegen ihres Kampfes für Gerechtigkeit in Haft genommen werden und Gewalt erfahren. Und wenn wir gleich Gott loben in unseren Liedern, dann lasst uns dabei diese Menschen vor Augen haben. Menschen in anderen Staaten, die Gott dadurch die Ehre geben, dass sie für ihren Glauben und für ihren Einsatz für Gerechtigkeit sogar die Haft in Kauf nehmen. Auch das ist Freiheit. Menschen scheuen dieses Schicksal nicht. Wie Paulus und Silas geraten sie sehenden Auges da hinein. Sie lassen sich nicht von ihrem Glauben und von ihrem Einsatz abbringen. Ich staune über Menschen, die solchen Mut haben. Der Kerkermeister erwacht aus seinem kurzen Schlaf. Das Beben weckt ihn. Von dem Ort, an dem er geschlafen hat, sieht er die geöffneten Zellentüren. Es erscheint ihm vollkommen selbstverständlich. Die Gefangenen haben die Gelegenheit natürlich beim Schopfe ergriffen und sind geflohen. Und er hat geschlafen, hat diesen Augenblick, in dem er hellwach sein musste, einfach verschlafen. Die Gefangenen sind ihm entkommen. Dafür wird er mit derselben Härte und Brutalität zur Rechenschaft gezogen werden, mit der auch Gefangene behandelt werden. Ihn überkommt die Angst. Er greift zum Schwert, um sich hineinzustürzen. Das scheint ihm das geringere Übel zu sein. Einen Ausweg sieht er nicht. Aber die Gefangenen sind gar nicht geflohen. Sie sind geblieben. Paulus und Silas halten den Kerkermeister von seinem Selbstmord ab. Dass er sie in Ketten gelegt hat, ist für sie kein Grund. Und wieder handelt diese Erzählung von Freiheit. Paulus und Silas lassen sich nicht von einem starren Freund-Feind-Schema vorgeben, auf wessen Seite sie stehen und gegen wen sie zu Felde ziehen müssen. Für Polarisierung fehlt ihnen einfach der Sinn. Der Mann, der sie eingekerkert hat, soll leben. Ein Mensch wie sie, von Gott geliebt, er soll leben. Diese Freiheit bewahren sie sich. Sie ist ihnen wichtiger als die äußere Freiheit von der Gefangenschaft im Kerker. Sie fliehen nicht, sie bleiben, weil sie hier noch etwas tun wollen. Was die Sklavin ihnen gerade tags zuvor noch nachgebrüllt hat, soll sich jetzt tatsächlich als wahr erweisen. Diese Leute, Paulus und Silas, verkünden dem Kerkermeister den Weg zur Rettung. Diese Freiheit nehmen sie sich. Für den, der ihr Feind sein könnte, werden sie zum Segen. Verzweifelt und am ganzen Körper zittern, wirft sich der Kerkermeister vor ihnen nieder. Noch kennt er es nur, dass er sich Menschen zu unterwerfen hat. So ist er es gewohnt. Also kniet er vor Paulus und Silas nieder. Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Immer noch plagt ihn diese Angst vor der Bestrafung. Doch bei diesen Menschen entdeckt er etwas, das er bisher nicht kennt. Sie haben allem die Stirn geboten. Ob das mit ihrem Glauben zu tun hat? Er will mehr darüber wissen. Er will wissen, wie er auch diese Freiheit findet, die er bei ihnen verspürt. Ja, er will gerettet werden. Glaube an den Herrn und du wirst gerettet werden. Und mit dir deine ganze Hausgemeinschaft. Und so kommt es zu dieser bemerkenswerten Szene, die ich eingangs beschrieben habe. Der Kerkermeister nimmt sie mit zum Fluss. Da wäscht er den beiden die Wunden aus und sie taufen ihn auf seine Bitte hin. Der Kerkermeister findet zum Glauben an Jesus Christus, der die Freiheit schenkt. Jesus Christus, der Menschen zu retten vermag, selbst wenn andere ihm nach dem Leben trachten. Fürchtet euch nicht vor denen, die euren Leib töten können, aber nicht die Seele, hat Jesus Christus einmal gesagt. Welche Freiheit bedeutet es, zu wissen, dass es immer weitergehen wird, weil Christus da ist und uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Schon an dem Tag, der gerade heraufzieht, wird der Kerkermeister das erleben. Er wird nicht bestraft, im Gegenteil, er wird Zeuge, dass die Stadtoberen die neu gewonnenen Freunde freilassen müssen. Liebe Gemeinde, wie so vielfältig erzählt diese Geschichte von Freiheit, von innerer und von äußerer Freiheit, Freiheit davon, in Ketten gelegt und festgehalten zu sein, Freiheit davon, getrieben zu sein, Freiheit von Besessenheit und Freiheit davon, von anderen Menschen besessen zu werden, Freiheit, Leiden in Kauf zu nehmen, Freiheit zu bleiben, statt einfach zu gehen. Freiheit nicht zu polarisieren, sondern selbst in dem, der in mir einen Feind sieht, ein geliebtes Geschöpf Gottes zu erahnen und sich ihm als Segen zuzuwenden. Was fesselt dich? Was hält dich fest? Wovon möchtest du gerne befreit werden? Wozu willst du befreit werden? Welche Freiheit willst du dir gerne mal nehmen und welche von Gott empfangen? Jesus Christus schenkt Freiheit, wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihm Vertrauen schenken. Und die Freiheit greift um sich, wenn wir uns mit ihm auf den Weg machen, mit ihm unterwegs sind und uns an ihn halten. Wenn du dich nach Freiheit sehnst, dann glaube ich, dass Jesus Christus die richtige Adresse ist. Davon erzählt diese Geschichte ja auf ganz vielfältige Weise. Sag Christus das, sprich das vielleicht im Gebet aus. Und dann mach dich mit ihm auf den Weg und lass dich überraschen. Meine Erfahrung ist, dass es manchmal so konkrete Augenblicke sind, in denen ich Freiheit neu finde. Und manchmal ist es ein Weg, der auch mal Geduld braucht. Durchaus über Jahre geht und vielleicht auch nicht ohne Rückschläge verläuft. Aber dass Christus in die Freiheit führt, davon bin ich mittlerweile überzeugt. Der Kerkermeister lässt sich taufen, nachdem er Paulus und Silas die Wunden gewaschen hat. Die Taufe ist so ein Zeichen für einen Anfang mit Jesus Christus. Menschen bekennen in der Taufe ihren Glauben an Christus und was noch viel wundervoller ist, Christus bekennt in der Taufe seine Liebe zu uns. Ein Anfang, für den Christus kein Ende vorgesehen hat, eine Beziehung zum lebendigen Gott, die in das ewige Leben führt. Wir werden am 29. Juni ein Tauffest feiern. Es haben sich schon einige gemeldet, die sich da gerne taufen lassen möchten. Und kommenden Samstag beginnt unser Kurs Glaube, Taufe, Gemeinde, der auf die Taufe vorbereitet. Wir werden da über grundlegende Fragen zur Taufe und zum Glauben an Jesus Christus sprechen. Und wir werden auch über die Gemeinde sprechen, denn die Gemeinde gehört immer auch zum Glauben dazu. Es ist möglich, noch an diesem Kurs teilzunehmen und das vielleicht auch, wenn du gar nicht sicher bist. Möchte ich mich wirklich taufen lassen? Bin ich da schon entschieden? Die Frage darf unbeantwortet bleiben zum Beginn und man kann, so eine Entscheidung kann dann über die Wochen des Kurses wachsen. Ich freue mich darauf, weil der Austausch mit Menschen, die sich oft gerade erst auf den Weg mit Christus begeben, ungeheuer spannend und interessant ist. Und dann freue ich mich auf das Tauffest, das wir miteinander am 29. Juni feiern werden. Amen.